Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. 2020 haben wir einige Generationswechsel in bekannten deutschen Familienunternehmen gesehen, zum Beispiel bei Vielmann, DM, Sixt, Müllermilch oder Hipp. In diesen Fällen lief der Übergang scheinbar ohne größere Zwischenfälle. Bemerkenswerte Gegenbeispiele sehen wir bei Meggle, bei Tengelmann oder Swarovski. Dort führen die Fragen rund um die Erbschaft zu erbittertem Streit. Es geht dabei um Macht und um Geld und um teils jahrzehntelang gepflegte Streitigkeiten innerhalb der Familien. Der Generationenwechsel in Familienunternehmen gehört daher zu den größten Herausforderungen, denen sich die Familien und das Unternehmen gegenübersehen. Es stellen sich komplexe persönliche, strukturelle, steuerliche und rechtliche Fragen. Und die eine große: Wie gelingt der Übergang vom Patriarchen zur jungen Chefin oder zum jungen Chef? In der heutigen Folge unseres Mittelstandspodcasts erläutert Dr. Armin Weinand von der Kanzlei Binz & Partner, wie ein Generationenwechsel in Familienunternehmen gelingt und welche unterschiedlichen Optionen es gibt. Die Kanzlei ist eine der einflussreichsten im deutschen Mittelstand. Herr Weinand selbst entstammt einem Familienunternehmen aus der Holzbearbeitung, hat jahrelange Erfahrung in der juristischen Beratung und weiß, worauf es in der Praxis ankommt.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank steht Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, sucht gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bietet im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agiert sie genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Hallo Herr Weinand.
Hallo Frau Lorenz.
Herr Weinand, Sie stammen ja selbst aus einem Familienunternehmen ursprünglich. Was hat Sie denn dazu bewogen, nicht die Nachfolge anzutreten?
Das waren mehrere Gründe. Zum einen war das Familienunternehmen nicht so groß, dass es im Grunde genommen den Raum geboten hätte, da sich beruflich in der Weise weiterzuentwickeln, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und dann waren es letztlich persönliche Gründe. Ich habe eben von meiner Ausbildung her als Jurist ein anderes Ziel und einen anderen Hintergrund erworben und wollte mich dann einfach in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich habe dann durch die Prägung, aber aus dem Familienunternehmen natürlich auch in Kombination mit dem Juristenberuf und dem Anwaltsberuf eigentlich meinen Traumberuf gefunden, der dann beides vereint.
Das ist ja das eine, die Fachkompetenz. Das andere ist natürlich die persönliche Lebensplanung, was Sie auch schon gesagt haben. Sie hatten da eine andere Vorstellung. Aber wie früh müssen sich Unternehmer denn darum kümmern, um den Generationenwechsel in Familienunternehmen? Also wann ist der ideale Zeitpunkt, um die Unternehmensnachfolge zu regeln?
Ich würde sagen, das fängt so mit Mitte 50 an, wenn man das mal als Daumenregel nehmen will, wo man sich, kommt natürlich auf die eigene Lebens- und Familienplanung und Situation an, aber wo man sich einfach auch als Mensch so in der mittleren Phase im Sommer des Lebens, wie das mal jemand gesagt hat, befindet, wo man dann doch auch ein bisschen dann einen Ausblick nimmt und sagt, ganz persönlich mal zunächst mal unabhängig vom Unternehmen, was will ich denn eigentlich für mein weiteres Leben haben, wie will ich es planen? Und dann hat man natürlich als Unternehmerin oder Unternehmer die Verantwortung auch für diesen Betrieb, für die Mitarbeiter, für dieses soziale Gefüge des Unternehmens. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie soll es denn auch für das Unternehmen nach einem selbst dann. Warum gerade mit Mitte 50, auch jetzt vom Unternehmen her gesehen? Man hat im Grunde genommen in aller Regel an Erfahrung und an Wissen, an Kompetenz in dem Alter natürlich viel erreicht, ist noch jung genug, um das vielleicht noch einige Jahre selber betreiben zu können und hat dann auf der anderen Seite eben genug Zeit, um wirklich sich Gedanken zu machen, um das zu planen, um die Familie einzubeziehen. All die Überlegungen, die einfach Zeit brauchen und Pläne zu schmieden, die Zeit brauchen.
Wie viel Zeit sollten denn Unternehmer und Unternehmerinnen ungefähr einplanen für den gesamten Prozess der Übergabe von der Initiierung bis hin zum tatsächlichen Ausscheiden aus dem operativen Geschäft des Unternehmens?
Ja, also da habe ich ein ganz gutes Beispiel aus meiner Praxis, aus einem mittelständischen Betrieb des Anlagenbaus hier in Baden-Württemberg. Da sind zwei Brüder, die das Unternehmen sehr erfolgreich die letzten 20 bis 30 Jahre betrieben haben. Und die haben mich vor genau 3 Jahren angerufen und gesagt, also wir sind jetzt beide so Ende 50, Mitte, Ende 50, unsere Kinder, wir haben beide 2 Kinder, die sind in der Berufsausbildung beziehungsweise haben die Berufsausbildung in einem anderen Bereich, der nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, schon erfolgreich abgeschlossen. Und wir überlegen uns jetzt, wie wir weiter vorgehen sollen im Hinblick auf die Nachfolge im Unternehmen. Komm doch bitte mal vorbei und erkläre uns das und diskutiere es mal mit uns durch. Und dann haben wir den Termin gemacht und haben eben im Grunde genommen so ein ähnliches Gespräch geführt wie wir beide jetzt. Wir haben alle Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge mal so durchgespielt. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe erstmal 3-4 Monate nichts gehört. Und dann kam wieder ein Anruf und da kam dann die Aussage, wir haben uns das jetzt alles ganz genau überlegt, wir haben mit unseren Kindern gesprochen. Wir sehen unser Unternehmen in der Zukunft nicht in Familienhand, weil eben die Märkte komplexer, globaler, schwieriger werden. Wir wollen das unseren Kindern eigentlich gar nicht antun und die Kinder haben jetzt auch nicht ihre Hüte sozusagen in den Ring geworfen. Die wollen sich eigentlich beruflich auch in eine andere Richtung alle entwickeln. Wir wollen verkaufen. Was ist zu tun? Und wir haben dann eben einen Verkaufsprozess in die Wege geleitet, hatten auch einen Interessenten für dieses Unternehmen, hatten mehrere eigentlich und mit einem hat sich dann eben eine sehr gute Verbindung und eine Perspektive herausgebildet. Dann kam die Corona-Krise, der Käufer hatte andere Themen zu bewältigen und nun sind wir 3 Jahre weiter und haben im Grunde genommen noch keine definitive Lösung oder haben diese Lösung, die geplant ist, noch nicht umsetzen können. Deshalb kann man, glaube ich, an dem Beispiel durchaus verallgemeinern sagen, 3 bis 5 Jahre sollte man durchaus einplanen.
Das war jetzt natürlich auch ein Beispiel, wo es keinen Nachfolger gibt, weil die Kinder sich eben dagegen entschieden haben. Hier in diesem Fall war es jetzt die Lösung, das Unternehmen zu verkaufen, auch wenn das jetzt noch nicht umgesetzt worden ist. Es wäre ja auch möglich gewesen, ein Fremdmanagement einzusetzen oder eine Stiftung zu gründen. Wann empfehlen Sie denn welche Lösung?
Ja, also ich habe das Beispiel ganz bewusst gewählt, um eben auch zu zeigen, dass natürlich Unternehmensnachfolge vielschichtig sein kann und sich in mehreren Gestaltungsformen abspielen kann. Und das sage ich auch immer ganz gern zu den Mandanten. Eine andere legitime Form der Unternehmensnachfolge ist eben auch der Verkauf. Wenn man sieht, aus der Familie ist eben niemand vielleicht willens oder in der Lage oder bereit, diese Verantwortung weiterzuführen, dann hat man immer noch die Verantwortung für das Unternehmen und der wird man sicherlich in vielen Fällen dann in guter Weise gerecht, wenn man es eben dann das Unternehmen in andere Hände gibt. Dann gibt es natürlich noch die Mischformen, die Sie angesprochen haben, dass man sagt, also wir haben vielleicht jetzt in der nächsten Generation nicht mehr die Kompetenz, um das Unternehmen operativ zu führen oder wollen es vielleicht auch nicht, aber wir haben durchaus den Willen, weiterhin als Gesellschafter hier die Verantwortung zu haben und ja, es kann natürlich ja auch finanziell sehr interessant sein, das Unternehmen entsprechende Größe aufweist, eine gute Marktpositionierung hat, dann arbeiten wir mit Fremdmanagern, mit Fremdgeschäftsführern. Ich habe häufig natürlich auch schon die Beobachtung gemacht, dass gerade die ältere Generation, die vielleicht lange selber die operative Führungsverantwortung im Unternehmen innehatte, sich schwer tut, das natürlich aus der Familie herauszugeben, einen Fremdmanager dort einzusetzen, weil unter Umständen natürlich die Kontrolle dieses Fremdmanagements dann schwierig ist. Denn die Kontrolle wiederum erfordert ja auch eine gewisse Kompetenz in unternehmerischen Fragen, in operativen Fragen. Man muss ja, wenn man die Kontrolle ausüben will, im Grunde genommen ein Gesprächspartner auf Augenhöhe dann des Managements sein. Und das sind natürlich ganz schwierige Prozesse, die man einleiten muss, wo man dann auch dieses berühmte Loslassen ein Stück weit praktizieren muss, das ja der älteren Generation häufig schon dann schwerfällt, wenn die Nachfolger die eigenen Kinder sind. Und das ist natürlich dann unter Umständen noch schwieriger, wenn das eben jemand ist, der von außen kommt.
Kommen wir nochmal zurück auf genau jenen Fall. Die Nachfolge sind jetzt die eigenen Kinder oder ist zumindest ein eigenes Kind. Welche Schritte gehen Sie denn in so einem Prozess in der Begleitung Ihrer Mandanten? Also wie läuft sozusagen eine idealtypische Nachfolge ab?
Da muss man sich zunächst mal anschauen, was dieses Familienunternehmen eigentlich ist. Also soziologisch im Grunde genommen eine kleine Analyse machen. So ein Familienunternehmen wird häufig definiert als Gefüge, als Organisation, die im Grunde genommen drei überlagernde Felder aufweist. Da ist zum einen mal die Familie, aus der sich die Gesellschafter speisen oder die Gesellschafter kommen. Können natürlich auch mehrere Familien sein, aber bleiben wir mal bei einer Familie. Dann ist die Gesellschafterebene da, also sprich die Eigentümerebene, der gehört das Unternehmen. Und dann gibt es die operative Ebene, also das eigentliche operative Unternehmen selbst, in der es eben um die Führung des Betriebes geht. Also wir haben diese drei Ebenen, diese drei Felder und die sind natürlich nicht deckungsgleich, sondern die überlagern sich. Nach dieser Analyse wird es mal so ein bisschen seziert, dann wird geschaut, bringt die Familie eigentlich eine neue Gesellschaftergeneration hervor? Sind die entsprechend ausgebildet? Sind die interessiert? Wollen die Verantwortung übernehmen? Und umgekehrt ist dieser, ich mache jetzt mal bewusst den Patriarchen als Beispiel, ja, ist dieser Patriarch eigentlich umgekehrt in der Lage und willens, mal seine Verantwortung abzugeben. Ja? Also das wäre dieser familiäre Aspekt. Und wollen oder müssen alle Kinder in gleichem Maße an diesem Unternehmen später beteiligt werden? Gibt es dort Befindlichkeiten? Gibt es dort Eifersucht? Gibt es dort irgendwelche Gerechtigkeitserwägungen? Alles das spielt sich in dieser familiären Sphäre ab, hat aber, wie Sie schon erkennen können, natürlich ganz vitale Auswirkungen unter Umständen auf das Unternehmen und auch auf die Nachfolge und auf das Gelingen der Nachfolge. Und dann gibt es eben die zweite Ebene, die Eigentümer, die Gesellschafterebene. Da ist dann auch zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr dieses Unternehmen weiterentwickeln? Seht ihr es als reine Geldanlage, die jederzeit verkauft werden kann, wenn die Gelegenheit günstig ist? Oder ist es im Grunde genommen, dass man hier Gesellschafter in unserem traditionsreichen Familienunternehmen ist? Ist es quasi Naturgesetz für diese Familie? Das ist mal die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, die operative Ebene, da wird eben geschaut, was braucht das Unternehmen? Und vielleicht auch noch etwas pointierter, ist überhaupt das Unternehmen in einem übergabefähigen Zustand? Ja, und diese Übergabefähigkeit, die macht sich fest, zum einen am Geschäftsmodell, ist es ein tragfähiges, zukünftiges Geschäftsmodell, was hier das Unternehmen verkörpert, oder ist es eben vielleicht ein Markt, der gerade am Aussterben ist oder dem man keine Zukunft beimisst, ist das Unternehmen aus sich heraus innovationskräftig genug? Also diese drei Ebenen werden sehr sorgfältig analysiert. Wenn wir den Fall der internen Unternehmensnachfolge nehmen, nachdem Sie ja gefragt haben, wenn dann überall Häkchen dran sind und überall ein Ja steht, dann kann man natürlich dran gehen, zunächst mal einen Zeitplan zu entwerfen, wie die Übergabe und die Unternehmensnachfolge vonstatten gehen soll und natürlich auch, auf welcher Ebene man vielleicht beginnen soll. Und ich würde zunächst mal auf der familiären Ebene beginnen, indem man einfach diskutiert innerhalb der Familie, wer für diese Übernahme und diese Übergabe in Betracht kommt, dass man dann möglichst gemeinsam festlegt, wie es dann weitergeht. Meistens läuft es ja dann so ab, wenn man sich entschließt, dass die Unternehmensnachfolge nicht nur auf Gesellschafterebene stattfinden soll, sondern eben auch operativ, dass also die jüngere Generation dann Führungsverantwortung im Unternehmen übernehmen will und soll. dass man dann sagt, je nachdem, wie früh man den Prozess anstellt, also erstmal musst du noch diese und jene Ausbildung machen oder du musst vielleicht erstmal noch eine Station in einem anderen Unternehmen durchmachen und dann kommst du in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren zurück und dann geben wir dir die Verantwortung auf diese und jene Weise. Zum Schluss steht dann die Übernahme der Gesamtverantwortung. Also das wäre so ein typischer Plan, den man dann machen würde. Und mit der Übernahme der Gesamtverantwortung spätestens dann sollte natürlich auch dann eine Übergabe von Unternehmensanteilen erfolgen.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank ist überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit ihren Kunden kann die DZ Bank leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de/Haltung.
Wie detailliert sollte denn dieser gesamte Prozess der Übergabe, also von Anfang bis Ende, vorab geregelt werden? Also welche Kompetenzen sollten zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt übergeben werden, damit möglichst wenig Raum für Konflikte gelassen wird? Das sind ja nun viele Interessen, viele unterschiedliche Parteien. Und wenn man das detailliert regelt, könnte man ja diesen Raum für Konflikte minimieren. Aber auf der anderen Seite birgt das natürlich auch die Gefahr, dass man sich, je detaillierter man das Ganze regelt, sich in Details verstrickt und auch ein bisschen blockiert.
Ja, das ist völlig richtig. Deshalb habe ich auch gesagt, ich fange solche Prozesse immer auf der familiären Ebene an. Denn Ihre Frage impliziert es völlig zu Recht, dass natürlich das Konfliktpotenzial immer von der Familie herkommt, ja, weil wir eben zwei unterschiedliche Wertesysteme im Grunde genommen auch haben. Wir haben auf der einen Seite die Familie, wo ein emotionales Wertesystem vorherrscht und eingeübt wurde und von dem man geprägt ist, insbesondere wenn Sie an Eltern und ihre Kinder denken, natürlich dieser Grundsatz der Gleichbehandlung, ja, man liebt seine Kinder im Normalfall immer gleich und will sie dann natürlich auch gleich behandeln. Und das trifft dann auf dieses zweite Wertesystem des Unternehmens, wo es um Rationalität, um Effizienz, um Leistung geht in einer ganz bestimmten Ausprägung. Meine vorigen Ausführungen haben es ja schon angedeutet, da gibt es natürlich Spannungen und Divergenzen und nicht jeder ist eben auch der geborene Unternehmer oder die geborene Nachfolgerin im Unternehmen. Und da kommen die Eltern dann häufig eben in Gewissenskonflikte und die Kinder fühlen sich dann benachteiligt unter Umständen oder was eben auch sehr, sehr häufig zu beobachten ist, dass gerade im Rahmen dieser Nachfolgesituation dann Konflikte, die in der Familie schon teilweise über Generationen mitgeschleppt werden, dass die dann dort aufbrechen. Und aus dem Grunde fangen wir dann in aller Regel eben auf der familiären Seite an. Wenn man die familiären Grundfragen gelöst hat, kann man daraus in den vielen Details, die dann später geregelt werden müssen bei der konkreten Umsetzung der Nachfolge, kann man dort natürlich auch immer Lösungsmechanismen, Lösungsschemata im Grunde genommen ableiten.
Sie haben jetzt von verschiedenen Wertesystemen gesprochen innerhalb der Familie und das Wertesystem des Unternehmens. Ich würde es auch Interessenlagen nennen. Also bei so einer Nachfolgeregelung gibt es einmal die Interessen der Familie und eben die Interessen des Unternehmens, die auch ja klar voneinander zu trennen sind und sich teilweise auch widersprechen können. Wir sehen das zum Beispiel bei Mägle. Da hat der Senior seine Kinder davon überzeugt, auf den Erbpflichtanteil zu verzichten, da sie sonst ihren Anteil eben umgehend und in bar hätten verlangen können, was rund 125 Millionen Euro sind. Und damit wollte der Senior das Unternehmen eigentlich schützen. Das hatte aber dann zur Folge, dass die Kinder 2018 Klage gegen den Verzicht eingereicht haben und sich die Familie jetzt gänzlich überworfen hat. Das ist ja so ein klassischer Zielkonflikt zwischen dem, was fürs Unternehmen gut wäre und zwischen dem, was für die Kinder, für die Familie im weitesten Sinne gut wäre. Wie kann denn mit so einem Konflikt besser umgegangen werden, als wir das jetzt bei Mägle sehen?
Ja, bei Mägle war der Fall im Grunde genommen ja so, dass man wirklich nur einen Aspekt und eine Ebene dieser vorher genannten drei Ebenen betrachtet hat. Man wollte das Unternehmen schützen oder ich sage es mal ganz vorsichtig, man hat vorgegeben, dass man das Unternehmen schützen wollte und hat singulär dann diese Pflichtteilsverzichtsvereinbarungen geschlossen, ohne überhaupt zum einen zu erläutern, welche Auswirkungen das insgesamt hat eben auf dieses familiäre Gefüge oder auch ohne sich das bewusst zu machen. Ja, und dann kommen vielleicht, ich kenne den Fall auch nur aus der Presse, deshalb kann ich darüber jetzt leicht spekulieren, aber es deutet doch vieles darauf hin, dass der Patriarch natürlich hier vielleicht sich selbst auch, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ganz gut auf die Übergabe vorbereitet hat. Vielleicht in letzter Konsequenz das auch gar nicht wollte. Und das ist natürlich im Grunde genommen die allerschwierigste Situation. Deshalb sage ich meinen Studenten auch immer, es gibt natürlich auch eine negative Unternehmensnachfolge, sprich die misslungene. Und die führt dann im schlimmsten Fall zur Liquidation des Unternehmens, weil eben niemand da ist, der es dann weitermacht. Oder vielleicht dann in so einem Fall wie hier zu komplettem Streit. Und der Streit führt dann vielleicht irgendwann dann auch mal wieder dazu, dass das Unternehmen dann einfach verkauft werden muss und aus der Sicht einer Unternehmerfamilie dann natürlich in Anführungszeichen verloren ist, wenn man vielleicht auch das Glück hat, dann noch einen vernünftigen Kaufpreis zu bekommen.
Sie haben da gerade zwei Problemfelder angesprochen, nämlich dass nur eine der drei von Ihnen eben genannten Ebenen berücksichtigt worden ist und zum anderen, dass der Patriarch in diesem Fall die Übernahme gar nicht so recht wünscht. Wie können Sie als Anwalt da unterstützen? Also gibt es dafür Lösungen? Kann man da ansetzen und vielleicht auch das Familienoberhaupt überzeugen?
Also ehrlich gesagt, wenn mal ein, aus meiner auch ganz persönlichen Erfahrung in Mandaten, wenn mal ein gewisses Alter erreicht ist und das so die typischen, und auch hier spreche ich jetzt ganz bewusst, nicht geschlechtsneutral, sondern sage ganz bewusst, wenn das eben gewisse Patriarchen sind und die ein gewisses Alter erreicht haben, dann ist beinahe nichts mehr zu machen. Also nach aller Erfahrung, wie gesagt, ist eben ein älterer oder auch klar gesagt ein alter Mensch sehr, sehr häufig nicht mehr willens, solche komplexen Dinge dann zu regeln. Dann werden eben entweder Egoismen noch stärker oder es besteht eben auch kein Wille mehr, sich dann mit den Kindern auseinanderzusetzen über die Frage, was ist denn eigentlich eine gerechte Nachfolge und wer bekommt was, sondern die Senioren lassen es, wenn sie den Punkt, den kritischen Punkt überschritten haben, habe ich eben die Erfahrung gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es im Fall Meckle auch so ähnlich ist, dann lassen die es einfach laufen. Und dann ist natürlich im Grunde genommen ein Scherbenhaufen dann die Hinterlassenschaft. Ja, deshalb immer der Rat, schützt euch vor euch selber, gebt euch Altersgrenzen, schreibt es auch möglicherweise sogar direkt in die Gesellschaftsverträge herein oder sagt ganz klipp und klar, so hatte ich jetzt neulich einen Fall in Bayern, wo der Unternehmer, den ich schon 15 Jahre kenne und sehr gut kenne, schon vor 15 Jahren gesagt hat, wenn er mal das 65. Lebensjahr erreicht hat, dann wird er ausscheiden. Macht euch schon mal dafür bereit, war die ganz klare Botschaft in die Familie. Und jetzt ist er 65 und er hat es so durchgezogen und hat dadurch natürlich auch einen Raum eröffnet für die Familie, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und eben in die Verantwortung hineinzukommen. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Lösung.
Also für sich selbst auch eine Deadline zu setzen, bedeutet ja auch, sich dann irgendwann aktiv damit auseinanderzusetzen, was passiert denn nach meiner unternehmerischen Karriere. Denn für viele der scheidenden Generation bedeutet es ja eben dann auch den Verlust von Einfluss und von Lebenssinn. Wie oft sehen Sie denn, dass sich scheidende Unternehmer trotz der Übergabe noch in das operative Geschäft einmischen? Ja. Eben zum Unmut der nachfolgenden Generation und zum Schaden der Firma letztlich ja auch, weil sie eben keinen Plan haben für die Zeit danach.
Ja, das sieht man häufig. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt viele gute Gegenbeispiele. Wir reden ja natürlich gerade auch als Juristen und jetzt um diese Thematik auch zu illustrieren und zu erläutern, reden wir natürlich auch eher über die pathologischen Fälle. Ich sage immer, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele gelungene Beispiele. Auch hier sind es eben meistens die Patriarchen, aber es gibt natürlich auch Unternehmerinnenpersönlichkeiten, die dann vielleicht bis zum letzten Lebenstag fast buchstäblich dann jeden Tag noch ins Unternehmen kommen und dort eine gewisse Integrationsfunktion haben, vielleicht auch einen Kontakt halten zu bestimmten Mitarbeitern und einfach so ein bisschen als Identifikationsfigur auch für die Familie stehen und insoweit durchaus auch eine wichtige Funktion ausüben, die aber gleichzeitig klug genug sind, sich aus dem operativen Geschäft rauszuhalten. Und die Verantwortung für das operative Tun ist bei der jüngeren Generation gut aufgehoben.
Oftmals sind das betriebliche und private Vermögen der Eigentümerfamilie ja nicht klar voneinander getrennt. Und wenn wir jetzt mal von dem Fall absehen, dass der Patriarch oder die Patriarchin plötzlich verstirbt, gibt es ja die Möglichkeit einer kompletten vorweggenommenen Erbfolge. Wie gelingt denn die? Welche Bewertungskriterien ziehen Sie auch heran, um zu beurteilen, ob das sinnvoll ist?
Aus unternehmerischer Sicht ist die vorweggenommene Erbfolge natürlich vorzuziehen und auch der Regelfall, denn sie ist im Gegensatz zum Erbfall planbar. Sie haben in Ihrer Frage die Bewertungskriterien angesprochen. Das berührt einen sehr neuralgischen Punkt. Vielleicht ganz kurz gesagt, die große Gefahr in diesem Zusammenhang ist der Gleichbehandlungsfehler, dass Eltern ganz natürlich danach streben, ihre Kinder gleich zu behandeln. Dies kann aber im Kontext einer Unternehmensnachfolge sehr gravierende und negative Konsequenzen haben. Wenn die Situation so ist, dass das private und das unternehmerische Vermögen nicht getrennt sind oder vielleicht, dass das unternehmerische Vermögen schlichtweg den größeren Wertanteil in Nachlass oder in dem zu übergebenden Vermögen ausmacht, dann kann unter Umständen auch eine ganz hygienische Regel sein, dass diejenigen Kinder, die eben am Unternehmen interessiert sind, auch Anteile von den Eltern erwerben. Dann gibt es keinen Streit über das, was später einmal von den Eltern dann gleichmäßig zu verteilen ist, nämlich im Wesentlichen dann liquides Vermögen in Form von Geld. Und die häufigen Konflikte zwischen der übergebenden und der übernehmenden Generation, Stichwort Loslassen, stellen sich dann auch nicht. Da gibt es sehr, sehr gelungene Beispiele zur Zufriedenheit aller Beteiligten.
Bei so einer Unternehmensübertragung werden ja auch große Vermögenswerte übertragen. Inwieweit spielen denn da steuerliche Aspekte eine Rolle? Was ist da zu beachten?
Ja, Frau Lorenz, steuerliche Aspekte spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Bei jeder Vermögensübertragung versucht natürlich der Fiskus, die Hand aufzuhalten. Und bei einer vorweggenommenen Erbfolge, die in aller Regel im Wesentlichen unentgeltlich vorgenommen wird, ist die einschlägige Steuer die Schenkungssteuer. Daher wird die Schenkungssteuer im Rahmen einer sorgfältigen Vorbereitung und Prüfung einer Unternehmensnachfolge auch als Liquiditätsfaktor bezeichnet und berücksichtigt. Das bedeutet im Klartext, Schenkungssteuer sollte möglichst vermieden werden, um eben einen Liquiditätsabfluss durch die Steuerbezahlung im Rahmen der Übertragung des Vermögens zu vermeiden. Und der Grund, warum dieses vermieden werden sollte, ist natürlich nicht nur, weil niemand gerne Steuern bezahlt, sondern genauer gesagt, weil im Zweifel die Steuerzahlung mit Geld bestritten wird, das andernfalls dem Unternehmen zur Verfügung stehen würde und das die Unternehmerfamilie oder das Unternehmen natürlich benötigt, um das Unternehmen zu sichern, um Investitionen zu tätigen und so weiter. Der Gesetzgeber hat natürlich die Problematik auch gesehen und deshalb haben wir seit vielen Jahren gewisse sogenannte Verschonungsregeln, die eben vorsehen, dass unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen bei der Übertragung von unternehmerischem Vermögen dann eine Verschonung von der Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer stattfindet. Die Schenkungs- und erbschaftssteuerrechtlichen Verschonungsregeln sind allerdings im Jahr 2016 erheblich verschärft worden und deshalb erfordert jede vorweggenommene Erbfolge nun eine noch sorgfältigere Planung. Denn es kann beispielsweise sein, dass gerade die Unternehmen, die sehr vorsichtig wirtschaften und entsprechend hohe Liquiditätsreserven vorhalten, möglicherweise bei einer Übertragung sogar benachteiligt werden. Deshalb gilt, dass die Nachfolgeregel steuerlich sehr gut geplant werden muss. Der Steuerrechtler sitzt also immer mit am Tisch, wenn Sie so wollen.
Herr Weinand, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand.
Das war der Manager-Magazin-Podcast mit dem Anwalt Armin Weinand von der Kanzlei Binz & Partner. Unsere nächste Folge aus der Mittelstandsserie hören Sie am Montag, den 2. November. Darin spreche ich mit Axel Kaufmann, dem Sprecher des Vorstands der Nemetschek-Gruppe, darüber, wie das Unternehmen es geschafft hat, sich erfolgreich zu wandeln und stetig zu wachsen. Auf unseren freitäglichen Podcasts müssen Sie aber natürlich nicht verzichten. Ab nächster Woche startet an dieser Stelle nämlich etwas Neues. Die Manager-Magazin-Chefredakteure Martin Noé und Sven Clausen sprechen in Das Thema, Deutschlands ehrlichster Wirtschaftspodcast, immer freitags über die großen wirtschaftlichen Ereignisse der Woche. Ich bin Sandrina Lorenz und ich freue mich über Ihr Interesse an diesem Podcast. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns treu.